So, letzter Teil, Big Show 772. Letzter Hinweis für heute, aber da gebe ich keine Ruhe. Also meldet euch, steipersetsportreiter360.de. Wer in der Big Show dabei sein möchte, bisschen plaudern, bisschen zocken, mag ich gar nicht so, bisschen quizzen. Das ist doch viel schöner. Letzter Teil, es geht los mit Gerhard Leinauer. Ich freue mich jetzt echt auf diese Tour de France Femme, weil... Leine wird auch gleich erklären, warum, aber wer, und ich habe viel zu wenig geschaut, Frauenradsport, aber da geht's noch richtig rund. Das ist großartig. Da freue ich mich drauf und Leine freut sich natürlich umso mehr, weil er wird's kommentieren für Eurosport. Nicht alleine, sondern mit Expertinnen und Experten. Das ist der erste Streich. Dann Sepp Dumitru. LeBron James hat sich entschieden. Alle von euch haben es gelesen. Wer es nicht gelesen hat, ihr erfahrt es hier nicht als erstes, aber gut, dann vielleicht schon. Von Sepp, warum und wofür sich LeBron entschieden hat. Und hinten raus noch Günther Bresnik, immer einer meiner Favorite-Gäste. Und der Günther ist eine Coaching-Legende. Und wenn jemand eine starke Meinung zu allem hat, dann, also was Tennis anbelangt, dann ist es Günther Bresnik. Let's do it. Es ist die Big Show 772 und wir sprechen jetzt über den Radsport und tun dies mit Gerhard Leinauer von Eurosport. Aber jetzt sind die Frauen dran. Grüß dich, Leine.
Hallo, grüß dich Jens, servus.
Eine große Freude, dass du Zeit hast für uns, für mich. Die Tour de France Femme steht an. Wir haben bei den Männern über Florian Lipowitz gesprochen, die Chancen, die dann nicht eingetreten sind. Wie groß ist die Chance, dass es eine deutsche Gesamtsiegerin geben wird, Leine?
Größer als bei den Herren. Größer als bei den Männern. Es sind vor allem qualitativ sind da mehr deutsche Frauen mit vorne dabei, die mitfahren vorne, wenn sie nicht Helferdienste verrichten müssen, mitfahren können als bei den Männern.
Hilf mir mal ein bisschen weiter. Wie bei den Frauen, wie ist da, sind diese Teamstrukturen? Es sind ja, sind es die komplett gleichen Teams wie bei den Männern, die am Start sind? Oder gibt es auch autarke Teams bei den Frauen, die jetzt bei der Tour de France mitfahren?
Es gibt natürlich viele autarke Teams. Nehmen wir mal das Canyon SRAM, das Frauenteam, das ja vor 2 Jahren die Siegerin, die Gesamtsiegerin stellte, Katja Nevadommer, aber jetzt eben 2 deutsche Fahrerinnen hat. Eine davon hat wirklich Chancen, das Gesamtklassement zu gewinnen, Antonia Niedermayer. Und Rosa-Maria Glöser ist mit dabei. Also das sind 2 Deutsche in einem sehr aussichtsreichen Team. Das mal ein autarkes Team. Dann heißen sie auch ein bisschen anders als bei den Männern. Liv Alula Chaiko, da ist Liv mit dabei. Also das ist immer ein bisschen eine andere Begrifflichkeit. Und sonst gibt es noch Top Girls, Fassa Bortolo zum Beispiel. Das ist jetzt auch wirklich das reine Frauenteam. Da gibt es nichts Männeradäquates. Ansonsten ist man gleich. Wismar Lisa Bike, Little Track ist man gleich. UE, ADQ heißt bei den Frauen, da ist ADQ als Sponsor dabei. Also es gibt reine autarke Teams und eine, die wirklich angeschlossen sind an die Männer.
Ich glaube, es sind 10 Etappen und es gibt einen Grand Départ, aber nicht in Frankreich. Wo geht's los, Leine?
9 Etappen sind es. Es geht los in der Schweiz. Es geht in der schönen Schweiz los, dort, wo man ja auch bei der Männer-Tour de France vorbeigekommen ist. Südlich vom Genfersee. Am Genfersee in Lausanne ist die erste. Ist wirklich der Grand Départ rund um Lausanne. Schöne Runde. Dann geht man südlich in Genfersee und dann wechselt man eben von Genf hinüber über die Hügelkette. dann Richtung Rhonetal. Und dann ist man in Frankreich.
Was manchmal gut ist bei der Tour de France. Ja, wenn in Deutschland die Tour de France startet, irgendwann bei den Männern 3 Tage Deutschland und dann geht es nach Frankreich, ist auch was anderes. Wer sind neben den Deutschen, wer sind die herausragenden Radfahrerinnen unserer Tage? Ich schaue wirklich viel zu wenig Frauenradsport.
Solltest du da ein kleiner Exkurs, weil nämlich die Frauen ganz anders Radfahren als die Männer. Das heißt, bei den Männern haben wir es oft gesehen, Flachetappe, Überführungsetappe, was auch immer. So, das sage ich immer. Da wird eine Gruppe weggelassen, 4, 5 Fahrer. Die holt man meistens dann wieder ein, aber die lässt man auch 4 Stunden einfach mal vorne mit 5 Minuten Vorsprung. So, und dann tut sich die ganze Etappe nichts. 4 Stunden, 5 Stunden. Dass jetzt mal eine Gruppe durchkam bei der Tour de France, wo dann gleich mal ein Gelbträger herausgekommen ist mit dem Thorstein Tränen, das ist eine Seltenheit. Bei den Frauen gibt es eine Gruppe, aber dann wird da hinten so gefahren, dass man die schon zeitig einholt, was dann natürlich strategisch vielleicht ungünstig ist, weil dann 50 Kilometer vorm Ziel, wenn man die hat, dann gibt es gleich eine neue Gruppe und dann kommen Attacken. Also das ist reines Attackefahren bei den Frauen und das bereitet mir immer richtig große Freude, weil die, ich sag's immer, die fahren richtig Rad. Die fahren richtig Rad und fahren dann eben auch mit einem entsprechenden Schnitt und attackieren, wo es nur geht. Herrlich zuzuschauen. Also, zurück zu deiner Frage. Es gibt herausragende Protagonistinnen beim Frauenradsport. Jetzt nehmen wir mal die, so ein bisschen die Etablierten, ich will nicht sagen die Älteren, die es natürlich jetzt machen mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Power, auch mit der Hilfe des Teams. Demi Vollering. Demi Vollering, Niederländerin, hat es vergangenes Jahr gewonnen, die Tour de France. Vorvergangenes Jahr hat sie es um 4 Sekunden gegen Katja Nemerdoma verloren. Es war ein unglaubliches Battle am Schluss. So, also jetzt haben wir Demi Vollering. Das Team FDJ United Suez ist komplett auf sie ausgerichtet. Okay. Und dann haben wir das Team Movistar mit der Schweizerin, mit Marlene Reusser. Schweizerin, sehr natürlich prädestiniert für den Auftakt, für die Auftaktetappe. Die Weltmeisterin im Einzelzeitfahren hat jetzt diesmal auch ein Einzelzeitfahren mit drin. Dann Elisa Longo-Borghini, die Italienerin, 2-mal den Giro d'Italia gewonnen und, also unglaublich. Dann Marianne Voss, the GOAT, the greatest of all time, ist mit dabei. Wird interessant, als Unterstützung von Pauline Ferrand-Prévot, der Vorjahressiegerin. Demi Vollering war nicht die Vorjahressiegerin, das war Pauline Ferrand-Prévot bei der Tour de France. Also das ist schon, das ist ein unglaubliches Level. Jetzt kommen aber da junge Wilde nach. Jetzt kommen da von den Deutschen, Antonia Niedermayer kommt da, Franziska Koch, die Paris-Roubaix gewonnen hat und die 2 Tage lang das rote Trikot der führenden im Gesamtklassement bei der Vuelta a España getragen hat. Da kommt jetzt so eine neue Generation, die den Etablierten eigentlich durch die Fahrweise, durch eine andere Fahrweise, durch einfach mal drauf und versuchen. Celia Guerry zum Beispiel, Marie Lenet, die beiden Französinnen, Paula Blasi. Paula Blasi ist unglaublich, die hat da die Vuelta a España gewonnen, ist auf den Angliru hochgeflogen. Die Jungen, die einfach mal jetzt offenes Visier und drauf, die machen den Etablierten, Vollering, Nivadoma, Elisa Longo-Borghini, Pauline Ferrand-Prévot, machen denen das Leben schwer dieses Jahr.
Das wäre also überragender Übergang, Leine, weil das wäre so meine Frage gewesen. Ja, was unterscheidet die neue Generation von den Eingesessenen? Das heißt, die neue Generation fährt nicht taktisch.
Sie sind dann immer so Taktik gezwungen, weil sie viel Arbeit verrichten müssen für ihre Leaderin, also für die Kapitänin, auf die es zugeschnitten ist. Das Team von Demi Vollering, das ist mit Celia Guerry, also Marie Lenet, mit den Top-Fahrerinnen natürlich alles auf die Hilfe von Demi Vollering zugeschnitten. Aber trotzdem, die nehmen auch mal das Heft in die Hand und ballern los. Wenn es dann auf den Berg geht, auf den Mont Ventoux geht, dann wirst du da ein Feuerwerk von denen sehen. Und da wird es nicht irgendwie genau taktiert oder vielleicht ja mal sehen, ob da zu viele Körner verbrannt werden, damit ich da am nächsten Tag zu müde bin. Nee, die fahren Visier hoch und fahren.
Und die paar Mal, wo ich wirklich zugeschaut beim Frauenrennen, ist wirklich so. Es ist dauernd was los. Da bricht jemand aus und es ist großartig. Es ist fantastisch. Diese Mont Ventoux-Etappe, ist das dann 150 Kilometer Anfahrt oder ist das dann doch ein kleines bisschen entschärft, unter Anführungszeichen?
Ja, es ist schon, würde sagen, es ist 150 Kilometer Anfahrt. Es sind schon ein paar Hügel, ein paar Berge drin. Und dann kommt der Mont Ventoux. Also du kannst da kannst du vorher nicht einen Col de la Croix de Fer, da kannst du nicht einen Galibier vorne wegsetzen und dann noch Alpe d'Huez fahren. Das wäre zu viel. Man hat jetzt da sowieso auch Initiative der Frauen, hat man gesagt, Mensch, nimmt doch mal auch die großen Alpenpässe mit rein. Nimmt doch mal die Monster mit rein, wie bei den Männern. Und so hat man das dieses Jahr gemacht. Und das war Wahnsinn. Spanien-Rundfahrt, Angliru. Hammer. Italien-Rundfahrt, Giro, Sestriere. Hammer. Jetzt Mont Ventoux. Hammer. Also das sind wirklich Brocken. Das ist Brocken. Und da kann man natürlich jetzt nicht, wie gesagt, vorher noch zwei Ohrkategorieberge davor setzen. Das geht dann nicht für das gesamte Feld.
Würdest du zustimmen, dass der Ventoux einfach deshalb grauslich ist, weil du fährst ja ohne Vegetation quasi, ohne Orientierung? Also es schaut wie der wirklich grauslichste Berg im gesamten Radsport aus.
Ja, ist er. Er ist auch grauselig, mein 17 Kilometer in irgendeine Mondlandschaft. Das ist nicht schön, weil wir kennen sie ja alle, dieses mentale, ah, da vorne, da könnt jetzt dann so langsam mal, nee, kommt noch eine Kurve, ah, nee, da vorne, nee, das ist es doch nicht, sondern da kommt noch mal eine Kurve, du hast keinen Anhaltspunkt, jetzt bin ich über der Baumgrenze oder so. Gar keinen Anhaltspunkt, sondern du fährst auf diesen nackten Buckel. Möglicherweise mit Wind, wie der Name ja schon sagt, möglicherweise mit ordentlich Wind, wenn jetzt da der Mistral durchs Rhonetal pfeift, dann ist in der Provence auch richtig, richtig Alarm. Also da kann es auch richtig stürmen. Deswegen ist das ein Faktor, die Steilheit, die Anfahrt, aber eben auch das Wetter.
Welche der Favoritinnen bringt denn jetzt das beste Team mit? Also bei Pogacar hat man gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass er ein tolles Team hat. Isaac Del Toro hat es gefreut, dass er ein tolles Team hatte. Pogacar war also, ist er Dritter geworden. Aber wer bei den Favoritinnen, bei den Frauen, hat denn das beste Team?
Ja, jetzt normalerweise vom Papier her würde man sagen, klar, Demi Vollering von FDJ United Suez mit alles auf sie ausgerichtet. Auch mit Franziska Koch, die deutsche Meisterin und die Siegerin von Paris-Roubaix, wird dann auch für sie fahren. Und wenn die alle für sie fahren, dann mit ihrer eigenen Stärke auch, zweifelsohne unglaublich stark, dann ist sie mit dem stärksten Team da. Interessant wird es aber jetzt im Gegenpart mit Canyon SRAM, wo wir Katja Nevadoma haben, die vor 2 Jahren gewonnen hat. Katja Nevadoma hat eben eine weitere Spitze mit Antonia Niedermayer. Antonia Niedermayer ist unglaublich stark in den Bergen. Also kann es sein, dass sie sich ergänzen oder dass es so wird wie bei Red Bull Bora Hansgrohe bei der Tour, dass man mit fast eine Doppelspitze antritt und sagt, mal schauen, wie sich die Tour entwickelt bei den Frauen. Und dann bevorzugt man vielleicht Antonia Niedermayer, die Deutsche, dass die dann die Freifahrt hat, wenn sich Katja Nevadoma nicht so wohl fühlt. Also das ist schon auch ein starkes Team, das aber auf zwei so ein bisschen konzentriert ist. Dann natürlich Titelverteidigung, Wismar Lisabike, wenn du eine Greatest of All Time, Marianne Voss mit im Team hast. Das hat sie ja gezeigt bei Paris-Roubaix, wo sie eben alles gemacht, andersrum, als Pauline Ferrand-Prévot alles dafür gemacht hat, dass Marianne Voss in eine gute Position kommt in Roubaix auf dem Velodrom, war sie auch. Und da gibt es jetzt, glaube ich, ein Payback. Da wird jetzt Marianne Voss sagen, du hast mich damals so gut reingebracht in das Velodrom, hat nicht ganz zum Sieg gereicht. Jetzt zahle ich es dir zurück und verhelfe dir wieder zur Titelverteidigung. Deswegen Wismar Lisa Bike schon auch richtig stark. Das sind so die drei Teams. Lidl Trek, weiß ich nicht, wie gut Elisa Longoborghini drauf ist, die italienische Meisterin. Schwer zu sagen, hatte ein schweres Frühjahr, hat einen schweren Giro, wird sich jetzt wieder erholt haben und damit ist auch immer zu rechnen, wie da das Team um sie rum ist. Sie ist schon sehr auf sich allein gestellt oft.
Wie wird Eurosport übertragen? Ich hoffe, von der allerersten Radumdrehung bis zur allerletzten.
So ist es nicht. Wir haben zwei Etappen in der gesamten Länge. Das ist dann das Einzelzeitfahren, das man hat. Das ist die vierte Etappe, Dienstag oder Mittwoch. Aber auf jeden Fall die letzte Etappe werden wir auch ganz machen. Und bei Mont Ventoux sind wir natürlich dann so zeitig dabei, dass wir diese 2,5 Stunden, 3 Stunden Mont Ventoux mitnehmen. Das auf jeden Fall. Also wir haben jeden Tag so 2,5 Stunden Programm mit Experten, Expertinnen vor Ort. Expertinnen vor Ort sind immer echt toll mit den Meinungen. Das ist so, sie tragen das Herz auf der Zunge. Das ist jetzt nicht irgendwie so zurückhaltend, sondern die machen auch wow und die machen wow und sind da mit Leib und Seele dabei, die Expertinnen. Dann Motorrad haben wir wieder eine Expertin und. Also das ist ein tolles Programm, das wir da wieder haben.
Und jetzt hat es natürlich ikonische Szenen gegeben, rauf nach Alpe d'Huez, wo einem fast ein bisschen schlecht geworden ist, wo die Männer da durchgefahren sind, diese enge Gasse. Dann jetzt das Ziel in Paris, rauf Montmartre, überragend, natürlich fantastische Bilder. Aber wer sich erinnern kann, 2024 hat die Tour de France der Männer ihr Ziel auch in Nizza gefunden. Und dort werden die Frauen ja auch hinfahren. Ist das klassisch für die Frauen oder ist das Ziel für die Frauen vielleicht auch irgendwann mal oder dann wieder am Champs-Élysées über die Ziellinie zu fahren?
Wie es bei der ersten großen Austragung war, ja, das weiß ich nicht, ob das so einen Stellenwert hat, ob man da jetzt bei den Champs-Élysées drüber fährt. Klar, Lorena Wiebes war damals die Erste, die den Zwischensprint auf den Champs-Élysées gewonnen hat. Das wird immer in die Geschichtsbücher eingehen, okay. Aber da hat man gar nicht mehr so, ich glaube, Streckenführung schlägt Champs-Élysées. Jetzt nimm Nizza, du hast viermal die Runde auf den Col d'Huez. Col d'Huez, das ist doch hinter Nizza, dieser steile Buckel, den fährst du viermal. Da kann sich noch alles im Gesamtklassement ändern. Ob das jetzt okay. Bei den Frauen, wenn die über den Montmartre gehen würden, 3 oder 4 Mal, ob das da auch so wäre, wage ich zu bezweifeln. Da ist das Gesamtklassement vorher gemacht, aber da ist die Spannung auch wirklich bis zur letzten Etappe gewährleistet. Und dann auch Nizza. Auf alle Fälle. Also, ob man dann irgendwann wieder den Champs-Élysées herholt, weiß ich nicht.
Ich war Ostern 2023 in Nizza. War vielleicht die falsche Jahreszeit. I was not impressed. Ich habe Nizza nicht gemocht. Irgendwie hat mir irgendwie nicht gefallen. Aber es wird schon Charme haben, wahrscheinlich im Sommer. Ja, weil das war im März damals, weißt du, oder Anfang April und da war das Wetter jetzt nicht so toll und ich fand das alles so zu betoniert da an der Küste. Aber das bin ich vielleicht nur ich selbst.
Stimmt, kann ich dir recht geben, ich war Paris-Nizza ein paar Mal dabei und das ist ja auch schon recht frühzeitig im Jahr und das war nun alles recht traurig da so. Also es war alles grau in der Tat. Ja, es war wirklich so
ja,
grau.
Genau.
Und du hast ja dann auch keinen Weitblick, hinter dir sind die Berge und das ist alles noch nicht das Bunte. Der Hafen und der Markt und so weiter. Das Bunte stellt sich dann erst mit der Sonne ein. Und bei Paris-Nizza war es echt die zweimal, wo wir da unten angekommen sind, war so, pff, ja, stimmt.
Schwierig. Wir freuen uns drauf. Die Tour de France FAM 2026, 9 Etappen. Die letzte Etappe dann 99 Kilometer, habe ich gerade nachgeschaut. In Nizza 4 Runden, Leini wird kommentieren. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf das Skispringen im Winter. Weil das Skispringen ist noch olympisch, nach allem, was ich weiß. Die Kombinierer sind raus.
Ja, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Ich bin, jetzt meine Sicht, ich bin da ganz schwer am Kämpfen, weil es wirklich so ist. Sie haben es begründet. Die Kombinierer, das besteht aus... Die nordische Kombination besteht aus 3 Nationen, die sind dominant. Da ist also keine USA mit dabei, da ist kein Lettland dabei. Und da hat man die 3 Nationen. Dach. So. Und die bestimmen das Ganze. Und Norwegen, okay. Die bestimmen das Ganze. Und das Interesse bei den Zuschauern von den Einschaltquoten war einfach nicht da bei der nordischen Kombination. Ich habe es ja bei mir auch gesehen. Deswegen hat man die jetzt zugunsten von Freeski gekippt. ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Jetzt muss man da Traditionalist sein und sagen, behaltet bitte die nordische Kombination noch bei Olympia, weil das ist Tradition? Oder sagt man, wir öffnen uns für Neues? Was meinst denn du?
Ich glaube, dass die nordischen Kombinierer niemandem was wegnehmen. Es gibt Leute, die sowieso genutzt werden für die Langläufer und die Skisprungschanzen sind ja auch da. So. Und wenn ich danach gehe, wie ist der Aufwand und wie viele Nationen können gewinnen, dann muss ich ja die Bob-Wettbewerbe sofort streichen und Rodeln auch, weil dort auch nur 2,5 Nationen sind. Und der Aufwand ist ja viel größer, der Energieaufwand, alles. Also ich, natürlich gibt's, aber weißt du, du kommentierst ja auch mit Werner Schuster, mit wem auch immer. Wenn im November in Finnland Ski gesprungen wird, sind 2,5 Zuschauer im Zielraum. Manchmal. Ja, es ist wirklich traurig anzuschauen. Und das ist. Aber vielleicht sind da mehr Nationen dabei, vielleicht ist es das.
Ja, wirklich, es ist ganz schwer. Ich kann es auch ganz schwer beurteilen. Mir tut es furchtbar leid um den nordischen Kombinierer und meine lieben Kollegen, die auch so mit Inbrunst diese nordische Kombination immer übertragen haben. Klar, die haben den Weltcup, haben es noch, aber inwieweit verliert das dann natürlich an Attraktivität?
Ja, ja. Die Skispringer sind noch dabei und da melde ich mich dann wieder bei Gerhard Leinauer. Leini, vielen Dank. Liebe Grüße nach Meran. Wir machen eine kurze Pause.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
Es ist die Big Show 772 und eigentlich dachte ich mir doch, naja, Septu Mitro hat mal eine Sommerpause verdient, aber weit gefehlt. Michael Körner hat gesagt, beim Wettanbieter seines Vertrauens ist Miami der Favorit. Du meintest, Cleveland is almost a given. Und jetzt ist LeBron James bei den 76ers gelandet. Good for him. Wie gut für die 76ers?
Sehr gut für die 76ers und auch for him. Angeblich waren die Cavaliers so nah dran. Und dann haben die 76ers für Jaylen Brown getradet und das hat die ganze Gleichung auf den Kopf gestellt, denn die Cavaliers hätten auch für Jaylen Brown traden können und haben es aber nicht für notwendig gehalten oder wollten nicht oder konnten nicht. Und LeBron sieht seine Chancen, in die NBA Finals zu kommen, bei diesem Team in Philadelphia am größten. Und dementsprechend ist seine Wahl auch auf die 76ers gefallen. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Conspiracy Theories und Geschichten hinter den Kulissen, dass wenn Cleveland so gehandelt hätte und nicht so, und wenn Garland da gewesen wäre, der ja auch bei Clutch ist und zu dem auch LeBron James gehört, und wenn sie den Spieler und wenn James Harden nicht da gewesen wäre oder wenn Donovan Mitchell nicht da gewesen wäre etc., dann hätte er sicherlich bei den Cavaliers unterschrieben. Fakt ist, sowohl Cleveland als auch Miami. Diese Story wurde schon erzählt. Die hat LeBron James auch selbst wahrscheinlich schon für erzählt gehalten. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, du und ich mehrfach, ne? Wie viele Jahre spielt LeBron James noch? Ich habe gesagt, noch ein Jahr, vielleicht zwei. Nach dieser Situation und nach dem Vertrag, den er auch erhalten hat bei den 76ers, kann ich mir vorstellen, dass er 2+1 Jahr noch in der NBA spielt, weil du weißt ja, wie die Spieler bei ihrem letzten Club als Mitglied dieses Teams quasi dann in die Hall of Fame eingereicht werden. Ne? Wir haben die Situation gerade bei Kyle Lowry, der für einen Tag bei den Toronto Raptors noch unterschrieben hat, in der Vergangenheit bei den Philadelphia 76ers, weil er natürlich Mr. Raptor ist und weil er als Mitglied der Toronto Raptors in die Hall of Fame dann gezogen werden möchte, beziehungsweise seine Karriere beenden möchte. Das sehe ich bei LeBron James auch als fast gegeben an. Ich weiß nicht, ob es auch für einen Tag sein wird oder ob es dann tatsächlich diese Abschiedstour geben wird, die LeBron James natürlich auch haben möchte. Und in Philadelphia wird er die nicht bekommen, weil er mit den 76ers noch mindestens einmal, eher zweimal versuchen wird, den Titel zu gewinnen. Jetzt fragen sich natürlich viele, ja, Moment mal, hätte er nicht bei den Lakers bleiben können, hätte er nicht bei den Nuggets unterschreiben können, hätte er nicht in Minnesota unterschreiben können. Spielerisch hätte das vielleicht sogar noch besser gepasst als in Philly. Der Punkt ist, du willst in die Finals und in den Finals musst du dann entweder Oklahoma City oder San Antonio ausschalten. Und das scheint für die nächsten Jahre der Fall zu sein. Wo sind die Chancen größer, dass du nur eines dieser Teams dann vor der Nase hast? Natürlich in der Eastern Conference. Wo sind die Kontrahenten auch nicht ganz so stark und auch nicht ganz so vielzählig? Im Osten. Wir haben die New York Knicks. Und ich denke, direkt danach, zumindest was die Stärke anbelangt, kommen die Philadelphia 76ers. Viele Fragezeichen, das können wir alles gerne durchnehmen, aber spielerisch macht es für LeBron sicherlich am meisten Sinn, in den Osten zu gehen. Und da haben sich nur diese Teams angeboten. Und Philadelphia in dieser Konstellation ist eben über Cleveland, ist auch über Miami und dementsprechend folgerichtig. Für die 76ers ist es natürlich also nicht nur die Qualität LeBron James, sondern auch zu diesem Preis. Der Mann verdient 3,9 Millionen Dollar. Also knapp 4 Millionen, das ist das Minimum für einen Spieler seiner Dienstjahre. Das sind eigentlich, also da gibt es ja diese Tabelle und 10 Jahre, ab da bist du dann so auf der höchsten der Minimalverträge. Er hat zweimal diese 10 Jahre schon durch in der NBA. Also so einen produktiven Spieler für das Gehalt dann noch einem Team dazu fügen zu können, das ist fast so ein bisschen... Ja, Cheating, aber die 76ers sind jetzt mit dabei bei den Championship-Favoriten und die Frage ist, ja, wie kommen sie durch die Saison? Wie schaffen sie es, in die Playoffs zu gehen? Und das stellt natürlich alles auf den Kopf. Und ich bin froh, dass wir noch nicht in der Sommerpause sind und dass wir darüber reden können, denn das ist schon eines dieser News, wo du sagst, okay, das macht schon noch einen Unterschied.
Ich habe aber auch gelesen, ich weiß gar nicht, bei welchem Experten es war oder bei welcher Expertin, den Knicks schlottern noch nicht die Knie. Sollten denn die Knie bei den New York Knickerbockers schlottern, aus deiner Sicht?
Also es ist jetzt schon ein Gegner, der auf einer anderen Qualitätsstufe agiert als alle anderen bisher. Die Cavaliers, das haben wir schon gesehen. Also die waren in der Form und in der Konstellation und mit dem Personal waren die für diese New York Knicks kein Gegner. Sie haben jetzt auch nichts getan im Sommer, wo du sagst, okay, das sind jetzt neue Ausgangsvoraussetzungen. Miami unfertig, Boston, da sind eher Subtraktionen als Additionen zu verzeichnen. Indiana, das Team, das vergangenes Jahr ausgeschaltet hat, da haben wir nach wie vor die Frage, ja, wie kommt Halliburton zurück? Also da jetzt, wie einige da draußen schon davon auszugehen, dass die Pacers der große Favorit im Osten sind, ist ein bisschen vermessen. Das geht meistens auch ein Weilchen. Und die haben auch neue Spieler, ja, das ist nicht mehr dasselbe Team wie davor. Und dann bleibt eigentlich nicht viel übrig. Also dann bist du als New York Knicks, wenn du in diesen Sommer hineingehst als Champion, fühlst du dich eigentlich recht gut. Und dann auf einmal kommen diese 76ers um die Ecke und holen nicht nur mit Jaylen Brown einen All-NBA-Spieler, sondern mit Jaylen Brown, LeBron James und allen anderen Additionen ebenfalls. Also das ist jetzt noch kein komplett fertiges Team. Die haben nach wie vor Optionen. Viele vergessen, was so auf dem Buyout-Markt noch möglich ist während der Saison. Sie haben Kentavious Caldwell-Pope gerade vor ein paar Tagen auch noch mit dazu ins Boot geholt. Der wurde in Memphis rausgekauft. Also da jetzt von einem Team zu sprechen, das nur ein Papiertiger ist, da sind wir, glaube ich, jetzt schon zu tief drin im Hasenbau. Denn das ist sowohl was die Starting Five als auch was die Ersatzbank anbelangt, schon ein sehr, sehr formidabler Gegner. Und wenn du die New York Knicks bist, dann bist du nach wie vor der Champ. Also du kannst dich sicherlich gut fühlen mit dem, was du erreicht hast. Du gehst auch als großer Favorit, glaube ich, in die neue Saison, im Osten zumindest. Aber das ist jetzt schon ein Gegner, der, ich sag mal so, wenn alle Spieler, wenn wir jetzt Vorspultaste auf unserem Videorekorder hier drucken könnten und komplett vorspulen bis zu den Eastern Conference Finals und die New York Knicks sind gesund in dieser Konstellation und die Philadelphia 76ers sind alle gesund in dieser Konstellation. Ich weiß nicht, wo man sagen würde, dieses Team hier ist ganz klar favorisiert. Also ich sehe beide auf Augenhöhe und vieles wird auf Nuancen ankommen.
Also, ich werde in 4 Wochen, ziemlich genau 4 Wochen, werde ich nach New York fliegen und werde dann versuchen, dieser Stadt den Puls zu nehmen. Wie auch immer ich das mache, ich weiß es noch nicht. Aber jetzt ist mein Gut-Feeling ist, dass die Knicks im nächsten Jahr Championship-Hangover haben werden. Es hat vieles funktioniert in dieser Saison und gut, dass es funktioniert hat. Die Bilder sind ja in frischer Erinnerung. Es war quasi WM-Feeling vor der WM in New York. Aber ich habe das Gefühl, alle werden erschöpft sein Und ob das dann zu den Playoffs wieder anspielt, es ist nur ein Gefühl. Ich werde versuchen, der Stadt den Puls zu nehmen. Sepp, kannst du dieser Theorie was abgewinnen?
Auf jeden Fall kann ich dem was abgewinnen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass wir diese Situation haben. Selbst wenn es nicht ein Hangover ist, selbst wenn es, sag ich mal, nur Kopfschmerzen am nächsten Morgen sind. Also es muss ja nicht hier komatös und im Bett bettlägerig und nicht in der Lage, hier sein Frühstück, sein Mittagessen, sein Abendessen zu sich zu nehmen. Aber so eine kleine Migräne, ja. Ob das A erreichten und B auch dessen, was hier passiert ist, in diesen Sommerwochen und Monaten, kann ich mir schon vorstellen. Und wie gesagt, das ist ein Team, das ist durch sehr, sehr viele Playoff-Schlachten gegangen, die New York Knicks. Das ist ein Team, das verloren hat und dann gewonnen hat. Das ist eigentlich immer so die Trajektorie, die wir bei absoluten Top-Teams in der Regel immer sehen. Und das ist auch eine Mannschaft, wenn ich jetzt Statistiken heranziehe, die belegen eigentlich nur das, was offensichtlich wurde, auch beim Zuschauen. Das ist ein Team, das zusammengewachsen ist über die Zeit. Alle Puzzleteile nach und nach ineinander gegriffen. Und in der Hinsicht sind sie die Blaupause für die Philadelphia 76ers. Das möchten diese auch erreichen. Also die 76ers auch zusammengewürfelt worden, auch wie die New York Knicks. Spieler von hier, von da, die dann einfach dieses Besondere gefunden haben. Und dieses Besondere über so einen langen Zeitraum zu konservieren, dass du dann nach so einer Championship-Saison und mit all dem, was dazukommt, das ist ja nicht nur ein Titel, sondern es waren all diese Jahrzehnte, die da mit einem Mal so weggewaschen wurden. Und das kann auf der einen Seite beflügeln, weil du sagst, okay, jetzt the monkey's off the back, wir haben keine Erwartungen eigentlich mehr. Und wir sind die New York Knicks, wir sind das beste Team, wir haben ein Jahr mehr Kontinuität, wir haben auch das Selbstbewusstsein, dass wir den Osten wieder gewinnen können. Deswegen würde ich sagen, Stand heute, wenn wir ein Power-Ranking machen, Eastern Conference bei mir in New York Knicks an Nummer 1. Aber direkt danach dieses Team Philadelphia 76ers, wo ich von vornherein sage, oh, also ohne jetzt schon mal antizipieren zu wollen, was ist mit Embiid, wie viel spielt LeBron, der ist ein Jahr älter und so weiter und so weiter. Einfach nur, was die Qualität anbelangt. Das ist schon so ungefähr dasselbe Niveau. Und dann hast du Teams natürlich wie Boston, wie Cleveland, Detroit, die Nummer 1 der Vorsaison. Orlando wird besser sein. Miami hat Giannis. Indiana bekommt Halliburton zurück. Also da sind schon einige Hochkaräter dabei. Aber die Gefahr, die du ansprichst, die ist sicherlich da bei New York. Und sie haben jetzt im Gegensatz zu all den Jahren zuvor, man hat immer gedacht, die Knicks, das sind die Knicks. Also die reißen eh nichts, weil das ist New York, ne? Die haben seit Jahrzehnten nichts mehr gewonnen. Jetzt ist es eine andere Ausgangssituation. Jetzt bist du der Gejagte und jetzt wirst du Abend für Abend dieses Bullsauge auf dir haben und die Teams werden dir an den Kragen wollen. Und das wegzustecken und eben diese Energie zu konservieren über 6 Monate normale Saison und dann in die Playoffs zu gehen und wieder so abzuliefern und auch so viel Glück zu haben, denn das vergessen auch viele. Ja, die New York Knicks hatten viel Glück, Verletzungsglück, Opponenten, die verletzt waren, das gehört immer dazu. Also das ist jetzt nichts, was nur auf New York zutrifft. Es geht jedem Champion so. Und meistens gewinnt das Team am Ende den Titel, das am gesündesten, das gesündeste gute Team gewinnt fast immer den Titel.
Wäre genau meine Anmerkung gewesen. Ja, also bei den Knicks ist wirklich alles zusammengekommen und good for them. Freut mich, ja, wirklich. Also freut mich für die Spieler, für die Stadt. Ich liebe New York, New York City wohlgemerkt. Aber da muss vieles passen, weil sie eben nicht dieses überragende Team sind, was vielleicht Miami als mit Wade, LeBron und Bosch so lange noch gespielt hat, oder auch die Bulls vor vielen, vielen tausend Jahren. Das ist New York eben nicht. Und deshalb da denke ich, ja, ein kleiner Kater vielleicht am nächsten Tag in der Früh.
Ja, ich bin gespannt, was für Eindrücke, also das wird spannend zu sehen sein. Denn dieses Selbstverständnis, wir sind New Yorker, wir sind die Besten, das war ja schon immer da. Aber du hattest immer dieses Gegenargument, ja, Moment, aber ihr habt seit Ewigkeiten nichts gewonnen, weil ihr seid New York. Jetzt ist es anders. Und ich bin gespannt, wie sich so diese zwei Pole die Waage halten. Ich glaube, auf der einen Seite wirst du die absoluten Realisten haben, die sagen, okay, jetzt wird's wirklich schwierig, weil Championship verteidigen ist gerade in der heutigen Zeit. Also nicht vergessen, die letzten 8 NBA Champions waren immer andere Teams. Es gab keine Repeat Champions mehr seit Ewigkeiten. Also das ist eine ewig lange Zeit in der NBA. Da gab es immer mindestens Back-to-Back und ab und zu gab es Threepeats. Das ist schon lange, lange vorbei. Und selbst ein Back-to-Back-Champion, den haben wir seit Mitte der vergangenen Dekade nicht mehr gesehen. Also das letzte Team, das das geschafft hat, waren die Unbeatable Golden State Warriors mit Curry, mit KD, mit Klay Thompson, mit Draymond Green und seither nicht mehr. Und dann wird sicherlich auf der anderen Seite diese New Yorker geben, die sagen, ja, aber jetzt erst recht, wir sind New York, wir haben gewonnen, wir haben es allen gezeigt, wer will uns schlagen und so weiter. Also das wird spannend zu sehen sein, was du da auch für Eindrücke mitbringst. Und das kann sich schnell ändern. Nicht vergessen, selbst in der vergangenen Saison, also wer sich erinnert, Januar, Februar, da war New York, also der Tenor war, also ich weiß ja nicht, First Round Exit, vielleicht zweite Runde, wenn wir viel Glück haben, dann vielleicht wieder Conference Finals, but I'm not sure. Also das kann so schnell sich ändern. Und das über so einen langen Zeitraum eben zu halten, diese Energie, das wird das Schwierige sein.
I'll let you go on this one, Sepp. Der größte Dominostein ist gefallen. Wie viele große, mittelgroße sind denn noch überhaupt verfügbar für potenzielle Trades?
Ja, jetzt geht es natürlich an diese anderen Teams, die jetzt was tun müssen. Golden State, die haben als einziges Team noch überhaupt nichts auf die Beine gestellt. Jetzt kommen natürlich aus der Ecke kommen die ganzen Gerüchte. Ja, was ist mit Steph Curry? Wollen wir dem seinen Vertrag verlängern? Er ist eligible, also er könnte eine Vertragsverlängerung unterschreiben. Er kommt dafür in Frage, aber viele sagen auch, Moment, warum sollte er das tun? Also wenn das Team tatsächlich eher für die Zeit nach ihm plant, dann wäre es doch smarter, wenn er den Vertrag jetzt so lässt, wie er ist und Free Agent wird und dann irgendwo zu einem anderen Team hingeht, denn niemand will ihn versauern sehen in seinen letzten Jahren. Cleveland versucht, Hezonja zu verpflichten, Real Madrid stellt sich krumm, Miami versucht es wahrscheinlich mit Veteranen, DeMar DeRozan, Russell Westbrook, Klay Thompson, die da in Frage kommen. Also diese anderen Teams, die sich Hoffnungen gemacht hatten, sowohl auf LeBron als auch auf diese Championship Contention, die müssen jetzt natürlich gucken, was sind noch für Puzzleteile übrig geblieben. Es gibt noch ein paar Spieler wie Kuminga, wie Mathurin, das sind Restricted Free Agents in Durin in Detroit. Jetzt wird es da eher gehen, so die Kader punktuell aufzufüllen, aber so die großen Dinge, die werden eigentlich nicht mehr erwartet. Es sind noch ein paar Free Agents, die erst verteilt werden, aber was so diese ja, Championship Wettanteile, sage ich mal, in Vegas anbelangt, da ist das meiste jetzt, glaube ich, versorgt worden. Es sei denn, jetzt passiert noch was absolut Unvorhersehbares und Teams, die sich eigentlich Hoffnungen gemacht hatten und die vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst waren, dass ja, wir kriegen LeBron, das wird eine andere Ausgangssituation. Da muss man jetzt wahrscheinlich der Realität ins Auge blicken und sagen, na, Moment mal, also jetzt mit Steph Curry nochmal in ein Jahr zu gehen, in dem wir überhaupt nichts reißen, wollen wir das? Was könnte man da tun? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Star dann sagt, ich will hier raus. Und ich glaube, Steph ist jetzt der nächste große Name, den wir so, ne? Wir hatten jetzt jahrelang Theater mit Giannis. Und jetzt wird zum Steph. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, weil Steph und Golden State, das war immer das, ne, das ist Dirk und Dallas, das ist Duncan und San Antonio, das ist Kobe und die Lakers. Aber auch da gab es Situationen in der Vergangenheit, das haben viele nicht mitbekommen, aber hinter den Kulissen, da hat's gebrodelt. Kobe wäre beinahe ein Clipper gewesen. Tim Duncan hätte fast in Orlando unterschrieben. Dirk war nicht immer happy und hat nicht immer gewusst, ob er in Dallas bleiben will und so weiter und so weiter. Galt als gescheitert, als sie die Finals verloren hatten, das erste Mal gegen Miami. Also es geht sehr schnell in der NBA und auch wenn ich davon ausgehe, dass jetzt die großen Wellen jetzt, sage ich mal, so langsam ausklingen werden nach diesem LeBron-Signing, immer dranbleiben und ja, Urlaub ist ja immer so eine Sache in der NBA heutzutage. Es ist eher so mit einem Finger ein bisschen was essen und mit dem anderen Finger hier auf Twitter schauen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Es geht nie vorbei.
Und deshalb wird Sepp Dimitro keinen ruhigen Sommer verbringen. Sepp, vielen, vielen Dank, der NBA-Chef. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 772.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 772 und ich freue mich immer, wenn Günter Bresnik ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Günter.
Servus Jens. Du freust dich über alle Leute, mit denen du Interviews machst, nicht meiner Namen speziell.
Doch, ich freue mich immer, weil wenn man von dir was braucht, du warst immer für mich da. Also jedes Mal, das finde ich ganz fantastisch. Günther, Vor zwei Tagen ist die Pressemitteilung rausgekommen und du wirst für Sky Sport Austria vermute ich Experte machen jetzt einmal für wie lange?
Da ist eigentlich vertraglich nichts vereinbar, das ist sehr lose. Uwe König, ein Deutscher, der dafür verantwortlich ist und genau also ein paar andere Leute beim Sky, die ich eigentlich schon über Jahre hinweg kenne, haben mich mal vor ein paar Wochen gefragt, ob man das vorstellen kann. Und vor ein paar Tagen war die Bekanntgabe der Kommentator, also dieser Expertenriege, hochrangig natürlich im Fußball und im Tennis haben sie jetzt halt auch irgendwen gesucht. Und da sind sie halt auf mich kommen, warum auch immer. Ich hoffe, ich kann die Erwartungen halbwegs erfüllen.
Wir werden das ganz, ganz kritisch uns anschauen.
Tu das bitte.
Ja, also es stehen jetzt die großen Hartplatzturniere an und das ist ja eigentlich Washington immer der Beginn gewesen und Los Cabos. Ich weiß, du warst mit Dominik auch mal in Washington. Hat dem Dominik jetzt nicht so wahnsinnig getaugt, weil er gesagt hat, das ist grauslich, da ist es warm, die Anlage ist scheiße. Das hat er so vielleicht nicht wörtlich gesagt, aber glaube ich gemeint. Und jetzt gibt's aber die Diskussion, dass möglicherweise Umag, Gstaad, Kitzbühel, Bastard und vielleicht aus Hamburg zurückrückt, auch ab 2028 auf Hartplatz spielen. Was hältst du von der Idee?
Das weißt du eh. Also ich halte nichts davon, dass man Traditionen zerstört. Ich finde es ein Wahnsinn, wenn man jetzt auch den Sandplatz, der in Europa, vor allem in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber gesamte Europa eigentlich, Frankreich, Tschechei, überall wird in erster Linie auf Sand gespielt. Das für mich ist ein bisschen erwaschen für die Clubs. Und für die Masse der Tennisspieler, die natürlich dann auch die Turniere auf dem Belag sehen möchten, wo sie selber den ganzen Tag spielen. Und die Sandplatz-Saison dann zu beschränken auf, sagen wir, Monte Carlo bis Paris, dann sind wir bald dort, was mit Rasen passiert ist. Mhm. In Rasen gibt es mittlerweile noch 4 oder 5 Wochen, wo auf Rasen gespielt wird, dann sind es halt 5, 6 Wochen auf Sand und der Rest auf Hartplatz. Einerseits beschwert man sich immer über den Einheitsbrei, und auf der anderen Seite wird dann so agiert. Und wie weit die Leute von ATP da visionär denken können oder wirklich nur gerade momentan dem einfachen Gewinn nachrennen, das sei dahingestellt. Ich halte es nicht für sehr, sehr schlau. Habe ich damals beim Davis Cup auch gesagt, da haben sie mich auch für einen Ewiggestrigen erklärt. Heutzutage ist das alles schon Geschichte und jeder weiß, dass es Schwachsinn war, was mit dem Davis Cup da passiert ist.
Also die Idee ist ja, dass man sagt, okay, vielleicht kriegt man da ein anderes Starterfeld. Ich habe Zweifel, ob irgendein Amerikaner in Europa bleibt, glaube ich nicht. Die sind ewig lang in Europa bis Mitte, Ende Wimbledon. Vielleicht kommt ein Australier, aber vielleicht kommt halt, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass jemand wie der Zverev sagt, okay, wenn Hamburg zurückrückt in den August, dann spiele ich vielleicht dort auf Hartplatz ein Turnier. Aber sonst, Günther, sehe ich jetzt ein bisschen schwarz, dass das wirklich zu einer Verbesserung der Teilnehmerfelder beiträgt. Was glaubst du?
Das mag sogar sein, dass es kurzfristig zu einer Verbesserung, in jedem Fall höchstwahrscheinlich zu einer Veränderung, vielleicht sogar zu einer Verbesserung führen wird. Aber an und für sich kann ich mich als Sport nicht an momentan aktuellen Dingen orientieren. Ja, der Sport, sage ich immer, und die Turniere sind größer als die Teilnehmer, die werden immer von den Turnieren gemacht und nicht umgekehrt. Und bei den ganz großen Turnieren, stell dir vor, man würde Paris jetzt auch dann auf Fahrplatz verlegen oder was. Ich halte das grundsätzlich absurd. Die Leute, die verantwortlich von Paris, die wehren sich schon dagegen und hoffen, dass sich die Turniere dann nach wie vor fernhalten. Ja, weil einen Belag derartig zu diskreditieren, halte ich für einfach für schwachsinnig. Und wenn es in 5 Jahren dann oder in 10 Jahren in Deutschland oder Österreich oder irgendwo in Mitteleuropa wieder extrem viele Sandplatz-Spezialisten gäbe, die es ja dann eh aufhören würden, weil die Möglichkeit, ja, sich jetzt so zu etablieren, ist ja dann gar nicht mehr da. Halte ich für schwachsinnig. Und ich finde gerade die verschiedenen Belege, man regt sich auf, dass das Tempo übergleich ist, die Spielweise übergleich, noch mehr also unterstützt, würde wahrscheinlich der Sport dafür mehr profitieren als von einem kurzfristig, was Fernsehübertragungen und Teilnehmerfelder anbelangt, in der Form, dass man alles auf einen Belag zuschneidet. Also.
Jetzt wird aber aktuell und dann sowieso in Washington gespielt. Wie gesagt, du warst einmal dort mit dem Dominik. Danach in Montreal, Toronto bzw. Cincinnati. Warum hat sich, es ist schon ein paar Jahre her, aber da hat der Dominik, so gut er davor meinetwegen auf Sand gespielt hat, in Gstaad, in Kitzbühel, aber warum ist es dann so anders? Haben die Amerikaner da einen wahnsinnigen Vorteil, wenn du nicht gerade jemand bist wie Sinner, der dorthin fährt und im Zweifel alles gewinnt? Weil der Dominik hat sich immer extrem schwer getan. Ich glaube, er ist natürlich auch immer krank geworden, ganz regelmäßig, wenn er rübergeflogen ist, aber das wird nicht das einzige Problem gewesen sein.
Ja, grundsätzlich mal ist natürlich die Umstellung von einem Tag am anderen. Wenn es jetzt damals war, in der Woche nach Kitzbühel, unmittelbar Montreal oder Toronto, nicht einfach. Ja, aber ja. Ich muss mich halt nicht immer den Erwartungen von den Turnierverantwortlichen unterwerfen. Wenn ich ein Österreicher bin und in Österreich nicht antritt und das Verhältnis zu Kitzbühel, das hab ich ja. Ich persönlich habe das schon seit ewiger Zeit, weil ich bin das erste Mal, glaube ich, 76 oder 77 dort gewesen. Und noch zu Direkt-Zeiten. Und was der Direkt da eben aufgebaut hat und was jetzt wieder in jüngster Vergangenheit die beiden Turnierdirektoren Bodner und Günther dort gemacht haben, ist für mich sensationell. Das ist ein Turnier, wo von Donnerstag bis Samstag keine Karten mehr gibt. Und dann denen wieder, die quasi diese Bürde auferlegen, den Belag zu wechseln, ist einfach schwachsinnig. Und dass du in der Woche drauf halt immer ein bisschen weniger gut spielst, halte ich es nicht für besonders dramatisch. Ja, also das, und der Dominik ist wieder ein einziges Beispiel. Es gibt genug Spieler, die sich damit leichter täten oder tun. Und wenn sie einer mit irgendwas schwer tut, kann ich jetzt nicht das ganze Konzept ändern. Das mag ich nicht, dass man das immer nur auf Einzelpersonen zuschneidet, die momentan den Leuten gerade wichtig erscheinen. Ja, wesentlich ist es der Sport, über viel unterschiedliche Herausforderungen verfügt. Und das ist bei verschiedenen Belägen halt eine Garantie, wenn alles auf einem Belag sich abspielt und die Leute von einem Kontinent am anderen da wechseln können, wie sie wollen, ohne irgendwelchen Umstellungen, ist langweilig.
Jetzt habe ich letzte Woche mit Jürgen Melzer geredet und der Jürgen, wie wir alle wissen, fantastischer Doppelspieler gewesen und der hat zu diesen Plänen der ATP auch gesagt, dass sie die Doppelkonkurrenzen schrumpfen wollen, dass er da eher auf der Seite der Spieler ist und dass der Jürgen natürlich selbst genauso viel Doppel spielen würde, wie er es damals gemacht hat. Wo stehst du da bei der Diskussion? Braucht man das Doppel auf der Tour? Bei den Grand Slam Turnieren, glaube ich, braucht man es, weil sonst ist die zweite Woche für die Zuschauer zum Vergessen. Aber braucht man es auch so, wie es ist jetzt auf der Tour? Braucht man mehr, braucht man weniger?
Brauchen. Erstens ist der Jürgen jetzt nicht der Doppelspezialist gewesen.
Da hat alles gekommen.
Das war ein ausgezeichneter Einzelspieler. Der war Top 10. Ich erwähne immer, dass er den Djokovic in Paris geschlagen hat. Also das ist für mich ein ausgezeichneter Einzelspieler gewesen, der auch viel Doppel gespielt hat. Grundsätzlich halte ich Doppel für eine ausgezeichnete Ergänzung für Einzelspieler. Um ihr Spiel, um ihre Qualität zu verbessern. Umgekehrt gilt das Gleiche als für gut, wenn die Doppelspezialisten, die im Einzelnen reinkommen, versuchen, sich am Wochenende wenigstens in den Qualifikationen einzutragen. Mhm. Und ich halte es auch für einen Wahnsinn, dass man alle Dinge unter Zwang stellt. Also wenn der größte Wunsch von den Turnierveranstaltern wäre natürlich, dass alle Einzelspieler auch Doppel spielen würden. Ja? So wie das früher der Fall war. Wenn du an McEnroe denkst oder Daroci, Fiebak, Ramirez, Gottfried, McEnroe Fleming, das waren beides Top-10-Spieler. Der McEnroe hat jede Woche das Einzel und das Doppel gewonnen. Aka Feldikow noch viel, viel später. Elting Hahuis, also eine Vielzahl von den richtig guten Doppelspielern waren ja oft auch gute Einzelspieler. Und ein Federer, Wawrinka, die gewinnen dann auch das Doppel oder der Stichbecker gewinnt das Doppel bei den Olympischen Spielen. Ja, der Nadal Detto. Also ich weiß, dass die Turnierveranstalter gerne hätten, dass die Einzelspieler quasi verpflichtet werden würden, dort doppelt zu spielen. Auf der anderen Seite die Diskussion, dass man den Leuten da quasi die Existenz abgrabt, weil sie nicht genug verdienen können. Und dann würdest du wahrscheinlich wieder 50 bis 100 Doppelspieler da quasi ihres Berufs berauben. Die Turniere sind momentan so. Ich kann diskutieren, über wie viel Geld zahle ich denen, welche Wertigkeit hat es. Man kann es auch reizvoller machen, vielleicht für Einzelspieler, dass sie beim Doppel mitspielen. Aber grundsätzlich ist es wieder reglementieren durch irgendwelche gerade momentan aktuellen Notwendigkeiten. Ich mag das nicht. Ich habe das gern, wenn sich das entwickelt, wenn Einzelspieler nicht mehr doppelt spielen, halte ich persönlich für einen Wahnsinn. Auch Schuld der Trainer, weil allen jungen Spielern würde ich quasi ganz mehr Wildcards für Einzelspieler im Doppel geben. Ja, also solche Sachen. Oder mit dem Einzelranking im Doppel einsehen. Und das haben sie ja schon seit Jahren jetzt. Das sind eigentlich gute Ideen, um das, um die, die, wenn ich ein Turnier habe und ich muss jetzt statt 32 Leuten dann plötzlich 4 oder 6 Leuten Quartier essen und Transport bezahlen, ist es natürlich rechnerisch gesehen ein Schwachsinn, weil das die Doppelspieler denen jetzt weniger Zuschauer und daher weniger Geld bringen. Und aber nicht einfach sagen, wir reduzieren die Felder dort und lassen die Doppelspieler bis zu einem gewissen Ranking gar nicht mehr mitspielen.
Harter Themenwechsel, Günther. Lili Tager. Lili, ja. Tager, wo ich mir sage, lasst es bitte in Ruhe. Die ist noch so jung. Gebt ihr Zeit und dann gewinnt die das Turnier in Prag und schlägt die Krejcikova im Halbfinale, wo sie hinten war, im Tiebreak im dritten Satz. Gewinnt dann das Finale gegen die Snigur, die ja ganz unangenehmes Tennis hat, finde ich. Also ganz schwer einzuschätzen. Hat davor die Beliek geschlagen, die gegen die sie in Athen verloren hat. Und Günther, ich habe keine Ahnung, wenn ich hier zuschaue, denke ich mir aber, das ist alles schon sehr gut und jeder einzelne Schlag wird noch besser werden. Was siehst denn du, wenn du die Lili siehst aktuell?
Also ich habe mir das, ich bin jetzt auch in Zukunft als Sky-Experte im Fernsehen verpflichtet, schaue ich mir das natürlich an, ja, weil das genau die Leute sind, die in Österreich oder in Sky Deutschland da jetzt übertragen werden wahrscheinlich. Ich kenne das Mädel schon lange, als Jugendliche bereits hat mir die immer gut gefallen. Mir gefällt neben ihrem wirklich attraktiven Spiel das Gesamtpaket. Ja, das ist ein hübsches Mädel, gute Figur, lächelt am Platz, die sudert nicht, hat man das Gefühl, der macht ihr Beruf Spaß. Also das ist dort, wo du im Fernseher auftritt oder bereit bist, dass du ins Stadion gehst und ein Geld dafür zahlst. Wie die jetzt gespielt hat, würde ich sagen, hat meine Erwartungen auch bei Weitem übertroffen. Ich habe ja gelesen, dass die in Athen noch in diese Beliek da, ich glaube 6-3, 6-2 hat verloren. Ja. In der Woche drauf im gleichen Ergebnis, aber Schlag. Also da sieht man, wie, mag auch nicht, das war sicherlich keine Eintagsfliege, mag aber auch noch nicht zur Regel geworden sein. Aber dass die Spielerin, so wie sie da gegen die Krejcikova, das hast du meines Erachtens richtig super analysiert, weil das war der herausragende Erfolg bei dem Turnier. Und die Snigur kenne ich auch, eine extrem unangenehme Spielerin, das ist ein bisschen anders, wie sie die dort im Griff gehabt hat, für mich beeindruckend. Aber das sage ich immer, die ist einfach in allen Belangen in guten Händen, ja, bewegt sich dort, würde ich mal sagen, auf sehr sicherem Boden. Die hat mit dem Manager vom Sinner, was das Geschäftliche anbelangt, dann bestmögliche Konditionen. Und ich halte die Skierwohnung, mit der ich mich immer wieder bei den Turnieren unterhalte, für eine, was ihre Bedürfnisse anbelangt, optimale Betreuerin. Ich habe das auch zu den Journalisten von den österreichischen Zeitungen gesagt, dass ich nach dem Wochenende keine Einschränkungen mehr sehe, wo die hinkommen soll. Also der ist alles zuzutrauen. Muss nur hoffen, dass die verletzungsfrei und von der Einstellung und vom Auftreten am Platz unverändert bleibt die nächsten paar Jahre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht in den ersten 10 zu finden sind in absehbarer Zeit.
Und die einhändige Rückhand ist kein Makel, so wie sie spielt, oder ist das schon noch was, sie schaut schön aus, aber der bessere Schlag...
Wie kannst du mich
ja,
das
ich
fragen?
Ja, ich frage dich ja, ich weiß ja.
Wie kannst du mich fragen, einhändige Rückhand ein Makel sein kann?
Ich frage ja trotzdem, ja. Ich provoziere dich ein bisschen.
Denke mal an alle großen deutschen Spieler, ein Boris, ein Stich, eine Graf, das waren und werden wahrscheinlich allzeit größer im deutschen Tennis bleiben. In Österreich haben wir Skov Mustantis, Adema, dann war einmal der Melzer dazwischen, der Dominik, wieder ein einhändiger Spieler. International das schönste Match, das ich die Woche dieses Jahr in Wimbledon gesehen habe, waren die Spiele vom Dimitrov. Mhm. Ja. Federer, Wawrinka, kann man jetzt quasi endlos fortsetzen. Wenn man das rechtzeitig und gut lernt, ist das alles andere als eine Einschränkung, sondern wahrscheinlich sogar aufgrund der wie gut spielt das Mädel zum Beispiel Slice. Die wechseln zwischen Slice und Spin, wie wenn es nichts Selbstverständlicheres gäbe. Das ist für beidhändige Spieler viel, viel schwieriger. die kommt zum Netz, das Volleyspiel schaut schon bei der natürlich aus. Also ich halt die einhändige Rückhand für alles andere überholt. Nur ist es so, dass die Leute halt heutzutage mit 4, 5 Jahren zum Tennisspielen beginnen oder die Eltern sich einbilden, nur eine Sache machen, von Anfang an auf Winnen ausgerichtet sind und nicht auf Spielen oder Technik entwickeln. Und daher die Leute quasi gezwungen sind, beidhändige Rückhand zu spielen und den Wechsel später vornehmen, wann sie erfolgreich sind. Das werden wenig Leute wollen, wagen, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. Aber grundsätzlich ist ein einhändiger Rückhand nach wie vor ein Traum.
Dann lass mich schließen mit folgender Frage, weil wir haben über Alexander Zverev auch schon öfter geredet und du hast ja auch seit Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, lass die Zverevs doch arbeiten, was der Vater gemacht hat, ist fantastisch. Jetzt haben wir nicht mehr gesprochen, schon längere Zeit, leider, was mein Fehler ist, aber dieser Sieg in Paris, hatte das dann getaugt auch irgendwie, dass dieses System Zverev mit diesem Tennis, das er spielt, dass das dann eben diesen riesigen Erfolg gebracht hat?
Mir taugt das schon. In mehrerlei Hinsicht. Mich hat man dort beim, ich glaube, Eurosport, was haben sie mich interviewt, wo ich glaube, wo die Favoriten haben gesagt, jemand, den ich nie abschreiben werde, ist der Djokovic und den Zverev. Ja, ganz egal, was der jetzt mit der Alcaraz war schon vorne nicht dabei. Ich habe gesagt, Asina kann jederzeit ausfallen, wenn er körperliche Probleme hat. Aber die Tatsache, ja, konsequent an einem Ding einzubehalten, gefällt mir natürlich. Ich sage, dass die Eltern, sowohl Mutter als auch Vater, ausgewiesene Tennisexperten sind bei den Zverevs. Der Bruder, die Rolle, die ist wahrscheinlich hoch genug zu einzuschätzen und zu bewerten, einen ganz einen wichtigen Beitrag hat. Und der fühlt sich dort halt wohl. Und die glückliche Konstellation, dass du halt Eltern hast, die beide aus dem Leistungssport kommen, das schon einmal durchgemacht haben mit dem Eltern und dem Bruder. Also das sind mehr oder weniger optimale Voraussetzungen. Wie es anders gewesen wäre, sei dahingestellt. Deshalb für viele Leute mit viel Verzögerung, aber trotzdem zum großen Erfolg führt. Letztendlich hätte der schon 2020 sein erstes Grand Slam noch nicht gewinnen müssen und dann die Verletzung gegen Nadal, den er damals auch wirklich, also in den Seilen gehabt hat schon. Also da war er der bessere Spieler und jemand, der den zur Ganzzeit hätte schlagen können, was er gemacht hat. Ist ein großer Spieler, bei dem alles da ist und wem ihm das von außen, sehr viel natürlich auch von Medienseite immer eingeredet hätte, dass er unter dem Druck bei den großen Turnieren, bei Grand Slam-Turnieren nicht perfekt performt, wäre das wahrscheinlich schon früher passiert, aber der gehört einfach zu den besten 5 Spielern der letzten 10 Jahre und daher ist er immer ein potenzieller Kandidat für einen Erfolg. Der hat ein paar Wochen später dann in Wimbledon noch angeschlossen. Ja. Ist erst nicht vergessen. Der hat Wimbledon, also, und ich habe mit ihm noch gesprochen, wie ich ihn da getroffen habe. Aber ich sage, na Bursche, also, na, was gibt es Schöneres, als Grand Slam-Sieger nach Paris kommen? Also, da kann ich da schon was sagen. Na was denn? Also, na, als Grand Slam-Sieger von Wimbledon so ausfahren. Ja? Sagt er, ja, aber was mache ich da auf dem Gras? Also, das serviert gut. Ja? Und wenn ich so serviere wie der und so retournieren kann wie der, das ist kein Volley-Künstler, aber die Basis für einen Tennisspieler, Vorhand, Aufschlag und Rückhand, vor allem auch der Return, werden den immer ausweisen als Kandidat für ein Grand Slam-Turnier.
Fantastisch. Günter Bresnik, Ladies and Gents, Big Show 772, das war's. Ich danke dir herzlich, Günter. Danke allen anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!